Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelei. Heute wollen wir sprechen über das Thema Unmöglichkeit, in Anführungszeichen natürlich, einer Kündigung wegen Compliance-Verstößen. Volkswagen hat fast alle Kündigungsschutzverfahren im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselgate verloren und zuletzt gegen den Chefentwickler ist auch unterlegen. Warum können sich Unternehmen hier nur so schwer durchsetzen? Können Sie da einmal kurz den Ausgangsfall schildern und die zugrunde liegende Problematik?
Der Ausgangsfall hier, Herr Krabbel, war ist das Herz des Dieselgate-Skandals bei Volkswagen, kann man sagen. Kurzer Rückblick, der Volkswagen-Konzern hatte ja mit einer manipulativen Software in den USA, die versucht, die dortige Umweltbehörde bezüglich von Abgaswerten hinters Licht zu führen. Das ist aufgeflogen und endete dann in einem der größten Skandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Und seit dieser Zeit und bis heute ist ja der Volkswagen-Konzern dabei, das Ganze aufzuarbeiten, auch arbeitsrechtlich aufzuarbeiten. Und wir haben hier also vom Landesarbeitsgericht Hannover einen Kündigungsschutzfall präsentiert bekommen, der betraf den Chefentwickler. Und zwar ist es die Hauptabteilung Entwicklung Aggregate Diesel. Der war also in der Position, dass er für den US-Markt verantwortlich war und auch für diese Verwendung der Manipulationssoftware. Und da sagte der Volkswagen-Konzern zu diesem Herrn ein bisschen flapsig: Hör mal, du hättest uns das mal mitteilen müssen, dass ihr da so manipuliert. Und das hast du nicht getan. Und deswegen möchten wir dein Arbeitsverhältnis nicht nur außerordentlich kündigen, sondern wir möchten von dir auch einen Schadensersatz haben in Höhe von 3 Millionen Euro. Und damit ist die Volkswagen AG gescheitert, und zwar in beiden Instanzen, jetzt beim Landesarbeitsgericht ganz aktuell, vorher schon beim Arbeitsgericht in Hannover. Das Ganze wird noch zum BAG gehen. Und jetzt stellt sich natürlich tatsächlich die Frage, warum sind diese Kündigungen so schwierig? Und was ist da das große Problem? Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Dingen. Es spielt letztendlich auch immer eine große Rolle. Wie sind die Vorwürfe zu substanziieren und wie schnell kann man da mit Kündigungen reagieren? Weil die Informationen, wie man sich vorstellen kann, die sind gigantisch, die da ausgewertet werden müssen auf der Unternehmensseite.
Und auch hier wieder würde ich gerne einmal den Schritt zurückgehen und ganz klassisch einordnen wollen, wie geht ein Unternehmen eigentlich vor bei Bekanntwerden von Regelverstößen?
Die Handhabung von Compliance-Fällen, wir kommen ja gleich auch nochmal ganz kurz dazu, aber es ist, glaube ich, heute absolut zwingend für alle Unternehmen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, dass man möglichst schnell über Regelverstöße informiert wird. Das ist das Stichwort Whistleblower, also Hinweisgeber, dass man möglichst schnell ein umfassendes Bild erlangt von eventuellen Regelverstößen und dann möglichst auch schnell die entsprechenden Regelverstöße ermitteln kann durch eine interne Abteilung oder möglicherweise auch unter Zuhilfenahme von Externen. Aber hier muss man sehr schnell sein, sehr schnell ermitteln, nicht nur um nach außen hin mögliche Reputationsschäden zu vermeiden, sondern eben auch um nach innen, wie in diesem Fall ja auch wieder eine Rolle gespielt hat, möglichst noch mit Kündigungen, wenn es nötig ist, reagieren zu können. Denn es läuft ja eine 14-tägige Frist nach § 626 Absatz 2 BGB.
Wir hatten ja zu beiden Themen, sowohl Compliance als auch Whistleblowing, schon Folgen gemacht und auch drüber gesprochen. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das ist ein so wichtiges Thema, dass ich da auch gerne nochmal drauf zurückkommen möchte und die Frage stellen möchte, wie sollte ein internes beziehungsweise dann auch externes Meldesystem eigentlich ausgestaltet sein? Und wie wird dann der Schutz von den Informanten, die dort sich melden, gewährleistet?
Ich kann das wirklich auch immer nur wiederholen, obwohl ja das Hinweisgeberschutzgesetz, was wir ja fast bekommen hätten zum Ablauf der letzten Legislaturperiode, obwohl das ja nicht umgesetzt worden ist, wird ja am 17.12. diesen Jahres die Umsetzungsfrist enden für die EU-Whistleblower-Richtlinie. Das heißt also, dann wird man auch hier bei uns in Deutschland in einer Situation sein, wo die Anwendbarkeit dieser EU-Richtlinie zumindest immer in Betracht gezogen werden muss auch von Unternehmen. Das ist ja europarechtlich ein bisschen ein diffiziles Thema. Aber deswegen müssen Unternehmen aus meiner Sicht heute schon zwingend einen Hinweisgeber, ein externes oder internes Meldesystem haben. Und das muss im Wesentlichen drei Komponenten immer erfüllen. Es muss eine vertrauliche und sichere Übermittlung einer Meldung ganz klar in den Vordergrund stellen. Es muss einen Schutz derjenigen gewährleisten, die Meldungen erstatten, also für die Hinweisgeber. Und es muss sicherstellen, dass die Meldungen, die erstattet werden, auch in einer Art und Weise registriert oder gespeichert werden, die hinterher Auswertungen ermöglichen. Also das muss einfach ein praktisch handhabbares Tool sein, was auch die Vorgaben der jetzt kommenden EU-Whistleblower-Richtlinie erfasst und umsetzt.
Und das Ganze ist natürlich idealerweise eingebettet in ein Compliance-Management-System, über das wir ja auch schon hinreichend gesprochen haben. Und da frage ich mich jetzt unter anderem auch in diesem Fall nochmal, wie kann es sein, dass VW solche Schwierigkeiten hat, weil ich gehe davon aus, dass sie ein vernünftiges Compliance-Management-System hatten. Wie kann es da sein, dass nach Abschluss auch der internen Ermittlungen eine Kündigung so schwierig ist?
Ja, interessanterweise ist es ja in diesem Fall sogar so gewesen, dass dem Mitarbeiter hier vorgeworfen wurde, dass er nicht zum Whistleblower wurde, dass er also die Hinweise nicht weitergegeben hat, dass er also hätte hinweisen sollen und das nicht getan hat. Und Hinweisgebersysteme, die Whistleblower-Systeme sind ein absoluter Eckstein, ein absoluter Baustein, wichtigster Baustein mit eines Compliance-Management-Systems, kein Zweifel. Das Problem ist, wie häufig der Mensch, hier in diesem Fall höchstwahrscheinlich auch, denn das beste Compliance-Management-System, das beste Hinweisgebersystem nützt natürlich nichts, wenn die Leute einfach nicht mitarbeiten, wenn die Meldungen nicht erstatten, obwohl sie die Möglichkeit dazu hätten, wenn sie das Wissen, was sie haben, über Fehlverhalten nicht weitergeben. Und hier ist ja genau auch dieser Vorwurf gemacht worden, wo man gesagt hat, das hättest du an sich wissen müssen oder du wusstest es sogar und hast es nicht weitergegeben. Also hier ein ganz klares, in Anführungszeichen, menschliches Versagen. Davor bewahrt einen auch das beste Compliance-Management-System nicht, wobei natürlich jedes Compliance-Management-System ja darauf hinarbeitet, gerade solche Vorfälle zu vermeiden und die Leute dazu animieren, die entsprechenden Informationen auch weiterzugeben.
Jetzt haben wir ja so auch in diesem Fall vermutlich immer einen Gleichklang, also bei zumindest schweren Verstößen von Kündigungsschutzprozessen, aber auch staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Welchen Einfluss können diese Ermittlungen haben, beziehungsweise sogar später dann eine Verurteilung im Strafprozess?
Ja, ein ganz spannender kündigungsschutzrechtlicher Aspekt. Das Bundesarbeitsgericht sagt ja, und darauf hat übrigens hier auch das Landesarbeitsgericht in Hannover wieder abgestellt, dass es kündigungsschutzrechtlich absolut zulässig ist, wenn neue Erkenntnisse aus einem Strafverfahren, also aus einem staatsanwaltlichen oder polizeilichen Ermittlungsverfahren oder sogar eine strafrechtliche Verurteilung für eine Kündigung oder eine weitere Kündigung genutzt werden. Das ist also ein klarer kündigungsschutzrechtlicher Vorteil, den man hier hat als Unternehmen. Andererseits arbeitet man immer gegen die Zeit, nämlich die Paragraph 626 Absatz 2 BGB vorgegebene 14-tägige Frist. Und häufig muss man es offen sagen, und hier war es ja auch so, sind die Unternehmen dann doch so unter Zeitdruck, dass man die strafrechtliche Verurteilung oder die strafrechtliche Ermittlung nicht abwarten will und vorher kündigt, weil man immer denkt, die 14-Tages-Frist arbeitet gegen uns und wir wollen unbedingt außerordentlich kündigen. Das ist manchmal nicht kündigungsschutzrechtlich der beste Ansatz. Ich kann allerdings auch verstehen, dass Unternehmen eben nicht abwarten wollen mit den arbeitsrechtlichen Maßnahmen, wenn man glaubt, dass man einen Täter vor sich hat, bis es zu einer strafrechtlichen Verurteilung kommt. Das kann ja durchaus eine Zeit dauern. Und bis dahin muss man dann möglicherweise mit der Situation leben. Das wollen viele Unternehmen nicht.
Geben Sie doch mal abschließend beziehungsweise zusammenfassend den Arbeitgebern einen Rat, was sie präventiv tun können und wie man sich idealerweise schon im Vorfeld auf einen solchen Prozess vorbereiten kann.
Die ideale Vorbereitung auf solche Verfahren gibt es meiner Meinung nach nicht. Aber man kann natürlich schon sagen, es gibt eine Best Practice. Also der Punkt ist sicherlich immer, dass man ausgehen kann, wenn man nun zum Beispiel sich anschaut, was für ein Hinweisgebersystem habe ich denn installiert in meinem Unternehmen, dass ich da sicher bin, dass die entsprechenden Hinweise auch ausgewertet und in einer Art und Weise rechtlich auch bewertet werden, die aus Unternehmenssicht sicherstellt, dass man schnell und sehr zielgerichtet handeln kann. Was immer eine große Rolle spielt, und diese Rolle wird meiner Meinung nach auch in der nächsten Zeit zunehmen, ist die Auswertung von Daten. Das hat hier in diesem Fall übrigens auch eine Rolle gespielt mit den ganzen datenschutzrechtlichen Aspekten, die da eine Rolle spielten, möglichen Datenschutzverstößen. Das muss man unbedingt in der Vorbereitung auf solche Fälle, gar nicht auf den Einzelfall bezogen, im Auge behalten, dass man hier also in der Lage ist, schnell, gerichtsfest und datenschutzkonform, Klammer auf, Mitbestimmung des Betriebsrats bitte nicht vergessen, Informationen auswerten kann, um dann die juristische Bewertung vorzunehmen und dann zu handeln.
Lieber Herr Dr. Lelley, ganz herzlichen Dank für diese Folge, und wir sehen oder hören uns in diesem Fall beim nächsten Mal.
Vielen Dank.